dann komme ich da hin und die Frau, so eine Dame Mittelalter, sagt so, ach ja, ach so, ach ja, ich sieh's, ja, ja, nimmt so das Telefon und sagt so, ja, der Herr, und dann merkst du, die weiß meinen Namen nicht mehr. Die weiß vielleicht nur der eine von Basel, aber den Namen eigentlich nicht. Sagt, ja, der Herr guckt mich so fragend an, der Herr, fragen, dann sag ich, Brad Pitt. Und sagt, Brad Pitt ist da.
Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm-Podcast. Mit Max und Henny Nachtsheim.
Werde ich nie vergessen. Hat aufgelegt, knallroten Kopf bekommen.
Und damit einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe von Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich mit meiner Wenigkeit Max Nikolaus Maria von und zu Nachtsheim und dem König von Hessen, mein Vater, Henny Nachtsheim. Hallo, Vater.
Hallo.
Grüß dich auf der anderen Seite des Tisches.
Ja, hallo Sohn.
Hallo. Na, da sind wir wieder.
Ja, da sind wir wieder.
Es ist wieder Mittwoch, wir haben wieder zusammen Film geschaut, es ist wieder grandios.
Ja, der, vor allem, weil der Film grandios ist.
Das ist ein grandioser Film, den
genau,
wir besprechen.
Hat großen Spaß gemacht, den nochmal zu schauen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass das mit dem König von Hessen, das ist nur so ein, das ist jetzt, also ich bin nicht wirklich, ich arbeite dran, ich habe es auch probiert, aber es ist, noch ist es nur.
Aber ich bin schon der Prinz.
Ja, das ist ja klar.
Ich bin schon der Prinz von Hessen.
Ja, du bist der Prinz.
Ja.
Geht's dir gut?
Mir geht's gut, ja. Ich bin heute war ein fleißiger Putztag. Ich habe heute mein Auto, was ich seit 1,5 Jahren besitze, also ich habe, das ist nicht mein erstes, sondern der letzte Wagen, den habe ich aber noch nie gewaschen. Und dadurch, dass ich ja viel im Auto unterwegs bin und auch viel im Auto esse, kann man sich ja vorstellen, wie der nach 1,5 Jahren so aussieht.
Ja, wenn das so aussieht wie bei meinem Tisch, wenn du gegessen hast, kann ich mir das schon vorstellen. Das reicht mir schon als Info.
So ungefähr, nur auf 1,5 Jahre gestreckt. Also da findet man auch viel, ich würde mal interessieren, wie viel Pommes da eigentlich dann irgendwo noch lag.
Ja.
Auf jeden Fall.
Solange Kupplung und Gas und alles noch, vor allem die Bremsen noch funktionieren und nicht irgendwie von irgendwelchen Rindswürsten gestoppt
oder
werden.
Oder von Ratten,
von vollgefressenen Ratten.
Eine Opossum-Familie. Genau. Groß habe ich Beißi getauft.
Ja.
Naja, auf jeden Fall habe ich dann heute mein Auto wohin gegeben. Die haben das so sauber gemacht und das war so toll. Das war so ein befriedigendes Gefühl. Das ist jetzt wie, als würde man einen Neuwagen fahren. Das ist ein ganz frisches Gefühl.
Also du hast dann quasi Sklavenarbeit machen lassen.
Ne, also ich habe dafür natürlich auch Geld bezahlt. Okay. Das haben die Leute freiwillig gemacht.
Mhm.
Und dann habe ich noch die Wohnung komplett sauber gemacht. Und ich war beim Barber und habe mir meine Glatze schneiden lassen, damit die mal wieder poliert ist. Und dann bin ich aussehen wie ein...
Hätte ich dir auch gemacht.
Aber so genau. Total schief. Das ist für mich eine neue Erfahrung. Nassrasur auf der Glatze ist ein großes.
Ja, und dann haben wir einen Film geguckt auch noch. Danach auch noch den Film geguckt.
Also heute war
was für ein ereignisreicher Tag.
Was für ein
ereignisreicher Tag. Die Leute werden wahrscheinlich jetzt mit Gänsehaut schon vom Gerät sitzen und sagen, boah, was kann denn da jetzt noch kommen?
Was kann denn da noch kommen?
Gar nicht viel.
Ja.
Aber wir haben einen Film geguckt, der das tatsächlich schafft. Nämlich, willst du den Titel sagen?
Genau, heute lief bei den besten Filmen aller Zeiten auf Kabel 1, für den wir diesen Podcast machen, lief heute Ocean's 11.
Ja, wir haben Ocean's 11 geguckt.
Genau.
Und ich habe das letzte Quiz ja verloren.
Genau, deswegen musst du den jetzt zusammenfassen. In einem Satz, was aber...
In einem Satz?
Also Ocean's 11. Ach, Ocean's 11 kann man doch in einem Satz zusammenfassen.
Okay, dann in einem. Das habe ich nicht kommen sehen. Danny Ocean, ein Gauner, plant bereits im Knast sitzend den Raubüberfall auf einen Tresor, der das Geld von 3 Casinos beherbergt, stellt dafür eine große Truppe zusammen von Experten, mit denen er diesen Coup plant, ausführt und es klappt auch.
Kann man so sagen.
Ja, war jetzt nicht so super witzig, aber inhaltlich schon toll.
Inhaltlich gut.
Toll.
Alles drin.
Genau.
Mag auch den Schluss. Und es klappt halt.
Genau.
Naja, Ocean's 11 ist wahrscheinlich ist ein Remake.
Ein Remake
kennst
von...
Kennst du das Original eigentlich?
Das Remake heißt im Original auch Ocean's 11, aber in Deutschland hieß es Frankie und seine Spießgesellen, weil man mit dem Namen Frankie da auf den einen der Protagonisten hinweisen wollte, nämlich Frank Sinatra, zusammen mit Dean Martin und Sammy Davis Jr., dem sogenannten Rat Pack, die man ja eher aus der Musik her kannte. Und ich habe gleich was zu Anfang, was Interessantes, weil normalerweise ist ja so, wenn Leute ein Remake drehen, dann und die geben dann später Interviews und so, dann werden die oft auf das Original angesprochen und dann sagen die, haben die natürlich mal irgendwie was Nettes und sagen, ja, das war damals schon toll, wir haben es halt jetzt neu interpretiert und so. Mhm. Aber natürlich Hut ab und Respekt vor dem Film. Das ist bei diesem Film nicht so gewesen. George Clooney hat gesagt, als er ihn gefragt worden ist, was der Unterschied zwischen dem Original und dem Remake ist, sagt er, im Original ging es nur darum, den Jungs beim Trinken zuzuschauen. Also da hat er wenig gute Haare dran gelassen. Und Julia Roberts ist angeblich, so wird kolportiert, immer bei Vorführungen, weil der Soderbergh wollte immer, dass sie sich das Original mal angucken, ist sie mehrmals eingeschlafen, weil sie das Original so langweilig fand. Mhm. Also das jetzt nur mal so als kleine. Also es ist nicht immer so, dass alle Duft übereinander reden.
Finde ich aber irgendwie ganz gut.
Ich finde es auch okay. Ich finde es jetzt irgendwie immer diese komische taktische Schleimerei dann auch falsch. Wenn die glauben, dass ihre neue Version einfach viel stärker ist und das richtig ist, dann darf man das auch mal sagen.
Mhm. Finde ich auch okay. Ist ein Film, der sehr schnell eigentlich auf den Punkt kommt, beziehungsweise sagt so, wir haben das jetzt geplant. Und der da dann sehr viel davon lebt, Spaß zu machen, finde ich.
Ja.
Ich finde, Ocean's 11 erzählt nicht viel, aber was er erzählt, erzählt er mit so viel Freude und so viel Spaß, dass 2 Stunden, die er fast geht, im Fluge rum sind.
Ja, es ist halt wirklich, also sagen wir mal, diese Mischung, diese Korrespondenz zwischen Spannung durchaus, auch gerade gegen Ende, wenn es dann an die Ausführung geht, aber auch dann wieder den wahnsinnig viel witzigen Szenen oder den humorvollen Szenen oder auch den ganz guten Dialogen, teilweise sehr guten Dialogen, manchmal auch sind so ein bisschen, ich kenne nur die Deutschen, ist es okay, aber es ist schon diese Mischung, ist schon, der schafft das tatsächlich, mich permanent also zu unterhalten, dass ich grinsen muss oder lachen muss und dann im nächsten Moment auch wieder so, boah, jetzt wird's gerade brenzlig oder so, bauen ja immer so ein paar kleine Fallen ein und so. Das ist schon sehr gelungen. Ich finde den Film sehr, sehr stark. Also ich muss sagen, beim dritten Mal gucken jetzt wieder Dinge entdeckt, die ich beim ersten Mal nicht gesehen habe oder beim zweiten Mal. Und der ist wahnsinnig gut ausgestattet mit viel, viel Liebe zu Details, auch innerhalb der Szenen.
Mhm. Ja, das ist Steven Soderbergh hat den ja inszeniert und der hat da eh ein Faible für solche Heist-Movies zu inszenieren. Bei mir trifft er halt auch einen Softspot, weil ich glaube, man guckt immer gerne zu, wie kann man denn diese unmögliche Aufgabe, in dem Fall halt, wie können wir einen Tresor, der, man lernt ja dann erstmal den Tresor irgendwann kennen und der ist ja eigentlich der wahre Antagonist des Films, ist ja dieser Tresor, das ist ja der größte Gegner, der steht ja noch vor Andy Garcia an meiner Liste, weil ich mir denke so, das ist so ein Endboss, wie soll man das denn hinkriegen? Und sie finden halt für alles so ganz lustige Wege und das Writing ist halt so geschickt und macht halt so viel Spaß, ihnen dabei zuzusehen, wie sie diese ganzen Hürden umgehen, dass das eigentlich so die wahren Glanzmomente dieses Films sind.
Total.
Und dann ist der halt auch noch wahnsinnig gut besetzt. Ne?
Ja.
Also wir haben wirklich, du hast ja eben schon gesagt, Danny Ocean wird gespielt von George Clooney. So,
ja,
genau. Der einfach unverschämt.
Es ist widerlich, wie gut der aussieht.
Ja.
Also ich muss ja echt sagen, also das finde ich wirklich eine Frechheit. Ich habe nochmal, ich klotze auf den Bildschirm, dass jedes Bild ist
wie wir so. Wir haben auch eben immer weggeguckt.
Nein, weggeguckt. Wir haben dann irgendwie, schnell Bilder rausgesucht von, was weiß ich, von irgendwelchen kräftigen Wrestlern oder sowas irgendwie. Wobei das auch wieder nicht so gut ist, aber es ist widerlich. Also auch Brad Pitt und so, die arrangieren das ja auch unheimlich oft. Also Soderbergh hat ganz oft ja auch Bilder arrangiert, wo die beiden so nebeneinander stehen. Sind ja immer ein bisschen sowieso, also Soderbergh hat ja auch Kamera gemacht, das wusste ich gar nicht, habe ich jetzt erst geschnallt. Die Kamera ist überragend, finde ich.
Das stimmt,
die Bilder, die Arrangements sind wie Gemälde teilweise. Und dann hat er die beiden halt immer auch so inszeniert nach dem Motto so, hier, das sind die beiden schönsten Jungs Hollywoods im Moment. Und guckt sie euch an, hier mal in der Halbtotalen, jetzt gehen wir mal näher ran. Jetzt stellen wir sie nochmal in so eine halbdunkle Einfahrt und beleuchten sie geil, weil sie auch geile Figuren haben und geile Klamotten anhaben. Es ist schon, also sag mal, für so jemand wie mich schon schwierig. Muss ich schon sagen.
Ja, die zwei sind echt einfach, also das sind dann natürlich auch 2001 ist der ganze Film gemacht und da war natürlich auch noch gerade so, ich meine, Brad, die haben ja beide nichts verloren, ne? Also das muss man ja mal sagen, die sind ja einfach bis heute noch.
Nein, Brad Pitt, erinnere dich, wie heißt der in Once Upon a Hollywood,
Time in Hollywood,
wo er sich das Hemd auszieht.
Das
ist einfach, ich habe im Kino fast gekotzt. Ich habe gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, der ist, wie alt ist er? 80 und er sieht immer noch aus.
Das 80.
Es sieht so gut aus und ich finde das wirklich, also nicht, dass jetzt jemand denkt, dass wir beide neidisch wären, das ist gar nicht. Es ist eher so, dass es bringt einen eher in so einen Verzweiflungsbereich irgendwie. Ich weiß, dass ich jetzt mindestens eine Woche lang meinen Spiegel meiden werde.
Mhm.
Will überhaupt nicht wissen, was da drin ist.
Nee.
Das ist einfach eine Sauerei. Weil ich sehe da immer neben mir George Clooney, der dann so tröstend mir auf die Schulter klopft und so und dann sagt, und dann ja, mach dir nichts.
Man könnte ihm gar nicht sauer sein, weil er so nett guckt auch dabei.
Ja.
Wie viel Charme kann ein Mensch ausstrahlen, ne?
Unfassbar. Ich wollte noch ganz kurz, bevor wir auf den Cast weiter eingehen, sagen, weil bei der Beschreibung mit dem Tresor, mit den Schwierigkeiten, gibt es gleich relativ früh eine Lieblingsszene, als sie dann alle zusammen sind.
Ja.
Wen ich in dem Film vergöttere, ist Saul, also Carl Reiner heißt der, glaube ich, der Älteste im Cast.
Ja.
Genau. Und da gibt es so eine Szene, wo George Clooney denen erklärt, was sie machen wollen. Und er sagte, und Brad Pitt ergänzt immer noch, und die Kameras, die wir übrigens nicht ausschalten können, und der Tunnel, durch den wir nicht können und sowas. Und er zählt alle Schwierigkeiten auf und dann sagt dann Saul, ja, aber jetzt mal vorausgesetzt, wir schaffen das alles, da reinzukommen, obwohl man da nicht reinkommt und das Ding, man sagt, aber können wir dann mit dem Geld dann überhaupt durchs Casino wieder raus, so nach dem Motto, das geht doch gar nicht. Und dann sagt George Clooney nur so, ja, Und dann sagt er so, oh, okay. Das ist so lustig. Das ist so, das ist so, keiner glaubt, dass das geht. Aber George Clooney sagt einfach, beziehungsweise dann Danny Ocean sagt dann einfach, doch, doch, das machen wir schon irgendwie. Und das war so, so cool. Und das hat, war eine absolut schöne Szene. Diese, überhaupt diese ganze, die Einführung der Crew finde ich.
Die Einführung der Crew ist großartig.
Großartig.
Großartig. Ja. Also auch der mit den Goldketten und der großen Brille und der dann sagt, ja, ihr wollt in Casinos, das geht gar nicht, ich habe das Sicherheitssystem erfunden und ihr könnt das nicht machen. Und der
das ist Elliot Gould. Weißt du, mit wem der schon mal 1987 zusammengedreht hat? Ich gebe dir 1000 Euro, wenn du in 100 Versuchen drauf kommst. Brauchst du es überhaupt nicht versuchen, kommst nicht drauf.
Okay.
Ich sag sogar noch ein Deutscher.
Ein Deutscher?
Ja.
Klaus Kinski.
Nein, Peter Maffay.
Peter Maffay.
Alan Gould hat mit Peter Maffay bei 1987 in Der Joker gedreht. Der Joker ist ein Film mit Peter Maffay. Da warst du ja noch nicht so,
okay,
so alt. Und ich glaube, ich habe den damals gesehen. Das ist einer der wenigen Kinofilme mit Peter Maffay. Und Alan Gould hat tatsächlich, der später bei Oceans Film mitgespielt hat, mit Peter Maffay gedreht.
Großartig.
Großartig, oder?
Schöner Fakt.
Ja, finde ich auch.
Da hast du aber sehr tief gegraben.
Ja, durch Zufall. Manchmal ist es so, dann klickt man aus Versehen auf irgendeinen Link und sagt, hoppla, was ist das denn?
Das ist ja Peter Maffay.
Ja, das ist ja Peter
Maffay. Hallo, was machst du hier?
Ja, prima. Prima, hallo.
Prima, hallo.
Freue mich, heute hier zu sein.
Das ist auch so ein Ding, ne? Dass du schon mein Leben lang eigentlich, dass ich Peter Maffay nicht als Menschen wahrnehmen kann, ohne daran zu denken, dass du ihn imitierst. Das ist schon immer so, weil du einfach mein Leben lang Peter Maffay imitierst.
Freu dich. Ich kann normalerweise, muss ich es auch dazu sagen, ich bin ganz schlecht im Imitieren. Wenn ich mit Rick zusammen bin, der kann ja alle.
Ja, Rick ist hart.
Aber Rick hat gesagt, wäre in seiner Wahrnehmung, in seinen Top 10 der Maffay ganz weit vorne dabei.
Und damit ist auch Rick Cavanian wieder in diesem Podcast.
Der gute Geist des Podcasts, genau.
Hallo, danke schön, dass ich da sein durfte. Tschüss.
Genau, zurück zur Einführung der Crew.
Ja.
Welche Szene natürlich auch wahrscheinlich ganz nach deinem Geschmack sein dürfte, ist die mit den Brüdern. Wenn die Brüder eingeführt werden, die das Auto retten fahren.
Die sind Legenden.
Am Anfang mit dem Nachbau von dem Auto und dem großen Auto, weißt du? Wo er noch sagt, die werden wahrscheinlich gerade ziemlich Langeweile haben. Dann geht die dann Schnitt und dann stehen die beiden auf so einer Rennstrecke und er hat so dieses Spielzeugauto und das sitzt im Original und dann fahren die los und er überfährt dann einfach aus Langeweile das kleine Auto.
Einer von denen ist ja Casey Affleck. Die sollten ja eigentlich gespielt werden von den Wilson-Brüdern, von Owen und von Luke Wilson. Mhm. Sollten sie eigentlich gespielt werden. Das ging dann aber nicht wegen einem Film, den wir jetzt nicht erwähnen, weil der im Quiz auch auftaucht. Und das möchte ich nicht, weil sonst nehme ich dir die Antwort vorweg. Aber die beiden hätten das eigentlich gemacht. Dann waren kurz die Coen-Brüder im Gespräch. Aber dann hat man sich für die beiden entschieden. Und die beiden liebe ich ja, weil die sich den ganzen Film ja einfach nur fetzen. Man weiß nie, weil das ja auch von Szene zu Szene variiert, ob das jetzt im Rahmen der Rolle ist, also der Rolle, die sie dort übernehmen. Weil sie sind ja die auch ständig die Kostüme wechseln. Sie haben ja ständig andere Kostüme an. Sind ja die sich in diesem Szenario
Bodyguards und Pagen
20 Mal umziehen. Und dann so, du hast die Karte vergessen? Oh Mann, wie kannst du so blöd sein? Und das ist großartig. Und die finde ich super, weil die so in der ganzen Riege von diesen Leuten, die man dort sieht, erstmal so unscheinbar sind und dann, oder einfach diese bisschen die Deppen, aber die machen sehr, sehr viel für diesen Coup. Die sind ganz, ganz wichtig für den Coup, weil die einfach 20 Jobs erledigen. Sind ja dann auch auf einmal irgendwie diese kranken Typen und dann sind sie wieder in diesem SWAT-Team und sie haben ja einfach ganz viel Rollen und das mag ich gern. Ja.
Genau, dann gibt es natürlich den wunderbaren Matt Damon. So ein ganz junger Matt Damon noch.
Ganz junger Matt Damon,
ja. Und sehr gut besetzt. Ich finde übrigens, muss ich echt mal sagen, also auch wenn wir jetzt so ein bisschen springen, aber ich glaube, das macht nichts. Ich finde, dass die auch alle ihrem guten Ruf gerecht werden. Ich finde, dass die in dem Film alle überragend gut spielen. Mhm. Also es ist überhaupt nicht so, dass man sagt, ja, ich freue mich, dass ich die sehe, aber so einmal so von der Schauspielleistung ist es jetzt so lala. Das finde ich nicht. Mhm. Ich finde, dass die das wirklich richtig gut machen. Jeder Einzelne.
Absolut.
Und Andy Garcia als dieser kalte Casino-Besitzer ist, also Note 1. Also besser kann man nicht gucken in so einer Rolle, besser kann man nicht spielen, diese Fiesheit, dieses maximale Lächeln mit Julia Roberts, wo immer so ein bisschen.
Trotzdem Charisma.
Ab voll. Ja, ja.
Viel gut. Charisma.
Ja, gut, sag mal, ein dreckiger Charakter schließt ja Charisma nicht unbedingt aus.
Ja, aber das muss man trotzdem spielen können. Dann ist es nämlich sonst, ist es zu eindimensional. Aber Andy Garcia spielt den einfach sehr, 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 sehr gut.
Ja, das stimmt. Also das ist hervorragend besetzt und dann gibt es halt noch Carl Reiner, den ich eben schon erwähnt habe, der den älteren spielt, Saul. Ein Comedian, großer Comedy-Star in Staaten, der leider letztes Jahr Alter von 98, allerdings stolzes Alter zumindest, gestorben ist, auf eine Riesenkarriere zurückblickt, irgendwie in der Menge auch großer Serien mitgespielt hat. Wahnsinnig verdienter Schauspieler, den ich sehr mag in dem Film. Und auch eine tolle Idee, auch zwischen die ganzen Bos und schönen Jungs und die flotten und modernen Jungs, eben diesen einen Älteren reinzubauen, der dann auch wirklich eben auch ein bisschen anders wirkt. Also es hat mich sehr beeindruckt, wie der gespielt hat.
Ja, voll. Ja. Und dann noch Don Cheadle, der spielt diesen Verrückten, der diese Bomben dann baut und doch dann diese, der dann auch diese
ja, ja, der diese die Stimme von Adam Sandler hat, die Synchro-Stimme genau, von Adam Sandler. Genau,
der hat die Stimme von Dietmar Wunder. Und der zündet dann auch diese Bombe, ja, um halt einmal die Stadt kurz vor 5 Minuten flach zu legen, ja, mit dem Strom, diese
EP. Ja, aber später, der hat irgendwie mit Hotel Rwanda, hat er ja einen ganz ernsten Film gespielt. Ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage, ob er ihn bekommen hat. Auf jeden Fall war er Oscar nominiert. Mhm. Auf jeden Fall ein sehr vielseitiger, flexibler Schauspieler, der ganz unterschiedliches Zeug gedreht hat. Mhm.
Ja. Ja, der ist ja so ein wie sagt man, ein Hans Dampf in allen Gassen.
Hans Dampf.
Der spielt ja auch bei dem Marvel-Film mit. Der ist ja sehr, sehr, sehr breit aufgestellt. Ja. Super Typ auch, mag ich auch gern.
Find ich auch.
Bringt auch wirklich nochmal eine ganz andere Note in diese Truppe rein. So einfach, weil alle so ein bisschen, der eine ist so ein bisschen extrovertierter, er ist ja so ein bisschen launisch, so ein bisschen so der verrückte Wissenschaftler fast schon. Dann hast du natürlich noch den, der vom Zirkus kommt.
Der Chinese.
Genau.
Das ist dann übrigens wirklich ein chinesischer Artist.
Ja, ja, genau. Das
kommt vom Pekinger Staatszirkus oder irgend sowas, genau.
Der macht das auch großartig.
Super. Und das Lustige ist übrigens, dass der immer Chinesisch spricht und alles immer verstehen.
Ja.
Das ist ein Running Gag in allen Filmen. Der quatscht immer Chinesisch. Ah, ja, da. Und dann sagen alle, antwortet Brad Pitt, ja, aber so kann man das auch nicht sehen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ich weiß nicht, ob das im Buch stand, ob nicht sowas vielleicht auch mal beim Drehen entsteht. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall, um es mal abzuschließen, der Cast ist eine Sensation.
Du hast Julia Roberts noch nicht erwähnt.
Oh, nein, Gott,
natürlich, Julia Roberts.
Ja, Gott.
Das wird
einen Shitstorm geben jetzt.
Ja, ja, Julia Roberts, die natürlich auch noch in dieser riesigen Liga von Andy Garcia, Matt Damon, Brad Pitt, George Clooney, sage ich mal, die 4 großen Männernamen da sind, da taucht dann noch Julia Roberts dazwischen auf.
Ja.
Die das Ding auch wirklich einfach nochmal auf ihre Art und Weise mit verzaubert.
Ja.
Und die natürlich, und damit hast du halt einfach einen, also das ist ja wirklich die Liga.
Ja. Ja,
2001 ist das die Liga in Hollywood, das in einem Film gepackt.
Ja, und das, was ich eigentlich sagen wollte, deswegen habe ich ja eben auch Julia Roberts ausgelassen, diese Besatzung, diese Crew, die da den Raubüberfall dann quasi ausführt, ist so unglaublich, also auch von den Schauspielern her, so unfassbar gut besetzt. Und es ist so, weil man immer sagt, ja, weil du gesagt hast, keine Handlung der Film oder wenig Handlung. Aber ich meine, die Erzählform und wie sie alles ausspielen, wie jeder seine Rolle spielt.
Das ist ja das Geile daran.
Das ist ein Kunstwerk. Oder es ist so ein bisschen so wie vielleicht im Sport, wenn du eine Mannschaft zusammenstellst und sagst, pass auf, ich habe für die Verteidigung den ganz rauen Typen gefunden. Mhm. Der räumt da hinten auf, vorne habe ich im Mittelfeld habe ich einen Filigrantechniker und vorne habe ich noch das und das. Das ist so da auch. Ich habe jetzt beim dritten Mal, ist mir erstmal noch mal bewusster geworden, wie unfassbar gut die alle miteinander spielen.
Voll.
Und es ist nicht nur es ist nicht nur diese Freude, oh, ich sehe da eine Menge Weltstars, sondern die spielen alle miteinander obergeil. Mhm.
Ja, das ist absolut richtig. Ich finde das auch wahnsinnig. Ich finde das anbetungswürdig, wie gut die spielen. Und wie sehr sich das alles ergänzt. Dadurch, dass du natürlich auch jeden, sag ich mal, nur in einer gewissen Zeit in diesem Film zeigen kannst, zeigt natürlich sich auch jeder von seiner besten Seite quasi. Du hast jeden in so einer ganz konzentrierten Form. Das ist ja manchmal so. Bei Bands ist ja auch so, die sind am besten, wenn dann irgendwie jeder genau seine Rolle kennt. Und das ist auch so, das ist so eine perfekte Band, dieser Film.
Genau.
Und das ist super schön, den zuzusehen. Deswegen, ich habe das auch auf gar keinen Fall negativ gemeint, dass der so wenig Handlung hat.
Nee, das habe ich auch nicht verstanden.
Der darf auch nur so wenig Handlung haben, weil der natürlich genau für diese ganzen Ideen und für diese ganze, wie wird man diesen Coup landen, da muss der Film halt seinen Platz finden.
Du musst ja auch, Max, wenn du so ein Ding planst, musst du dich auch darauf konzentrieren, aufs Wesentliche. Du kannst ja nicht dann noch eben dauernd noch über, was weiß ich jetzt, Nietzsche philosophieren oder
richtig, oder aber viele Filme würden diesen Fehler oder haben diesen Fehler gemacht.
Dass sie über Nietzsche diskutiert haben.
Sehr viel über Nietzsche und sehr viel über Brecht. Nein, aber dass natürlich Filme dann manchmal noch zu viel Handlungsstränge aufmachen und dass man sich dann denkt so, ach Leute, das hättet ihr euch mal aufs Wesentliche konzentriert. Das tut dieser Film.
Hätte uns auch überladen. Jetzt überleg doch mal, wir müssen ja schon diesen ganzen technischen Sachen folgen. Weißt du, so der Plan, da muss der da rein, das muss da gemacht werden, dann muss der Strom ausfallen wegen dem Fahrstuhl. Und du kannst es dir im Vorfeld sowieso schon alles nicht merken. Mhm. Du siehst es dann erst, wenn es ausgeführt wird. Und wenn du jetzt noch so jede Menge Zusatzstränge bekommst, dann
wird es ein bisschen viel. Die Liebesgeschichte von den beiden, von Tess und Danny, die ist da so schlau mit eingewoben. Ja. Also die ist ja im Endeffekt sogar noch Teil des Coups. So, wenn er dann sagt, guck mal auf Kamera 88.
Ja.
Und dann schalten sie um und dann sehen sie halt diese Szenen. Also das ist wirklich, das ist sehr, sehr, sehr gut gelöst. Und deswegen, das ist wirklich, wenn wir von den besten Filmen aller Zeiten sprechen, kann man da getrost die Oceans-Reihe und vor allem halt Oceans 11 reinnehmen.
Absolut. Ganz kurz noch zum Cast. Eine Geschichte. Wusstest du, dass das ursprünglich, das kann man sich jetzt im Nachhinein gar nicht vorstellen, wenn man jetzt die Oceans-Filme gesehen hat, dass eigentlich die Rolle von Danny Ocean sollte Bruce Willis spielen?
Mhm.
Und das habe ich mir versucht, ich meine, der kann auch smart spielen. Ich habe den übrigens in Hudson Hawk gesehen, ist ja auch so ein Heist-Movie, auch eine sehr schlaue Story auch. Und ich mag, ich bin ja großer Bruce Willis-Fan eigentlich, aber sag mal, es wäre natürlich eine ganz andere Nummer geworden. Also auch wenn der smart sein kann, aber ich meine.
Dieses Charisma, das George Clooney nur durch seine Gestik, durch sein Gesicht, durch seinen Guck in diesen Film bringt, das gibt dem Film noch so eine zusätzliche Stilebene, die Bruce Willis ja nicht so transportiert hätte. Und das Spiel zwischen George Clooney und Brad Pitt ist auch zu gut, als dass ich, also dass ich mir was anderes vorstellen kann. Ich glaube, es ist schon alles so,
die
wie es gelaufen
Buddies,
ist.
Die sind auch Buddies, oder?
Ja, die sind schon Buddies. Die haben sich auch immer richtig viele, während den Dreharbeiten viele Streiche gespielt, so kleine Wettkämpfe untereinander. Und einmal hat hat George Clooney Brad Pitt einen Sticker auf die Rückseite seines Autos geklebt. Und da stand einfach drauf, fuck Cops. Und dann ist Brad Pitt durch die Gegend gefahren und hat gesagt, uch, was ist denn mit der Polizei hinter mir los? Und hat gesagt, aussteigen. Und
saulustig.
Ja, so Sachen müssen die sich anscheinend. Die müssen sich sehr, sehr viele Streiche gespielt haben. Und die sind natürlich Buddies. Ich glaube, diesen Film zu drehen macht auch so viel Spaß. Der ist auch am Ende so gut zu gucken, weil man merkt, dass die alle einfach Spaß haben.
Ja.
So, und dass da keine großen Differenzen waren. Und auch, wie auch George Clooney Julia Roberts für den Film gewonnen hat und sowas. Und hat das dann irgendwie mit so, weil er weiß, dass irgendwie sie so 20 Millionen Gagen eigentlich kriegt oder sowas, hat ihr einen 20-Dollar-Schein geschickt und hat gesagt, kannst du jetzt aber dafür arbeiten und sowas.
Ja, genau.
Weil die ja gesagt haben, dieses riesige Budget, was ja eigentlich, müssten ja eigentlich unser Budget für diesen Film, wenn wir jeder das Budget kriegen, was wir normalerweise gerade kriegen, ein George Clooney, ein Brad Pitt, ein Matt Damon, eine Julia Roberts, ein Andy Garcia und so weiter und so fort, wenn die das bieten, dann wäre dieser Film nicht möglich gewesen. Und deswegen hat George Clooney auch gesagt, so Leute, lass mal unsere Anteile runtercutten und wir nehmen uns jetzt mal jeder nur, keine Ahnung, ich rede jetzt mal, was bei denen halt Pillepalle-Beträge sind, 1,5 Millionen statt 15 Millionen, so, wo es ist natürlich für die nur ein Zehntel. So, aber dadurch haben sie diesen Film finanziert bekommen, weil sie gesagt haben, sie gehen erstmal alle runter und wenn der Film erfolgreich werden sollte, dann können wir uns ja nochmal was hinten rausnehmen.
Genau.
Und das ist natürlich bei einem Film, der dann irgendwie 500 Millionen eingespielt hat, ist das dann, kann man sich auch nochmal $1-2 da hinten rausnehmen.
Hoffe ich doch für alle. Ne? Das ist, genau. Aber gut, und dann natürlich auch die Freude, klar, als Schauspieler mit einem großen Regisseur zusammenzuarbeiten, der geschätzt wird und so, dabei ist einer von diesen großen Regisseuren auch noch ein fantastischer Kameramann. Und das ist natürlich auch unter künstlerischem Gesichtspunkt auch eine Riesenfreude. Also wenn er mich jetzt anrufen wird, würde ich auch nicht Nein sagen.
Ich würde auch mitmachen.
Ja.
Steven, call me.
Wollen wir noch ein bisschen über ein paar Szenen aus dem Film reden?
Gerne.
Wir würden ja auch noch über Heist-Movies reden und so. Aber ich habe zum Beispiel, ich sage, welche Szene ich zum Beispiel gleich mochte, schon beim ersten Gucken habe ich mich erinnert. Und jetzt auch nochmal, ist die Szene, wenn George Clooney zu dieser Anhörung kommt im Knast, wo man ihn befragt irgendwie, ob er das denn jetzt hinkriegt, wenn er wieder rauskommt, nicht erneut straffällig zu werden. Und das ist ja interessant gemacht, weil du siehst ja nur ihn und du hörst die Stimmen aus dem Off, also eine Frau, die ihn was befragt, eine Richterin oder keine Ahnung, irgendwie eine Justizbeamtin und dann noch ein Typ. Und das ist die Kamera ist nur auf ihm, relativ nah. Und die Fragen, und er beantwortet die Fragen oder er lässt auch mal eine Antwort aus. Und ich finde, was da extremst gelungen ist, dass du da schon ganz viel über den Typ erfährst.
Mhm.
Also lernst ihn da schon kennen. Wie er auch einer Frage ausweicht oder wie er dann eben so sich rausredet und sowas. Oder bei irgendeinem Blick, so, wo du schon weißt, der Blick sagt alles. Und das ist auch eine Kunst von ihm, aber es ist auch eine wahnsinnig gute Form, das zu erzählen.
Mhm.
Mochte ich total.
Ja, der Einstieg ist schön. Ist auch die erste Szene, die gedreht worden ist. Normalerweise machst du das ja nicht, aber die allererste Szene, die gedreht wurde für Ocean's 11, war die.
Wow, das wusste ich nicht.
Ja.
Interessant.
Ich finde, der Film hat auch ein paar schöne Einstellungen. Zum Beispiel mag ich auch diese Einstellung, wenn das einmal fast so videospielartig ist, wenn die Kamera so am Auto hinten montiert ist und sie dann durch die Stadt fahren. Die ist super schön erzählt. Also die ist einfach nur schön zum Gucken. Ich glaube, wenn wir von Lieblingsszenen reden, müssen wir natürlich auch darüber reden, die so ein bisschen klassisch ist, die Szene, aber vom Humor, also dieses, und zwar, wenn George Clooney im Casino gesehen wird und er ist ja dann auf der schwarzen Liste und dann wird er die ganze Zeit verfolgt von den zwei Bären von Andy Garcia und dann sagen sie doch, jetzt kommst du mal mit und dann sitzt er doch da in dem Raum und dann sagt er, lass mich raten, er kommt heute nicht mehr. Und dann sagen sie, und dann klopft
sie an der Tür. Nicken sie nur so. Genau, dann kommt der Typ rein.
Kommt der Typ mit dem Stirnacken rein.
Ja.
Und wo man denkt, der verprügelt ihn jetzt. Fun Fact im Übrigen, hier hat George Clooney sich die Texte, die er dieser Szene sprechen sollte, auf die Bäuche der Typen geklebt, damit die Texte. Ja. Die klebten auf den Bäuchen. Und die Szene mag ich sehr gern, wenn dann, und was macht die Frau? Ah, schon wieder schwanger. Und so, das ist ja alles und dann diese künstliche Schlägerei, die da drin abgehalten wird. Was der Film auch schafft, dieser Plan überrascht aber auch immer den Zuschauer. Sie geben dir schon immer nur die richtigen, sie geben dir immer nur Anhaltspunkte, aber die Überraschungen werden dir nicht vorweggenommen. Genau. Das ist tatsächlich was Steve Soderbergh fast am besten hinbekommt. Also wenn wir später noch über einen meiner Lieblings-Heist-Movies, nämlich Logan Lucky, reden, wo er auch Regie geführt hat, der grandios ist, dann ist es auch da so, dass man sich mal wieder denkt, okay, ich habe den Film verstanden, da macht er nochmal so eine Wendung. Und das macht Ocean's 11 auch ganz viel. Die Auflösung mit dem SWAT-Team und sowas. Und das, also dieses ganze Spiel mit, wir haben hier 80 Millionen und bla bla bla, ist grandios.
Nein, sie überraschen uns auch gegen Ende. Du sitzt davor und sagst, ach, so haben die das gemacht. Mit den Einspielern, das wird ja vorher gar nicht angedeutet.
Genau.
Und
so das ist schon geil. Dass solche Sachen halt verheimlicht werden, mit Absichten noch den Zuschauer immer wieder das Gefühl zu geben, wir sehen jetzt nicht nur den Heist, sondern wir kriegen immer wieder so Überraschungen reingereicht. Ja. Und das ist grandios. Auch, dass man denkt ja auch die ganze Zeit, okay, sie haben George Clooney, also sie haben Danny rausgeworfen, weil er jetzt auf der schwarzen Liste steht. Und dabei ist das alles Teil des Plans. Ja. Also es gibt eigentlich keine Zufälle, die diese Crew überlassen hat. So, und das ist das Schöne.
Nein, das musst du erstmal schreiben können. Das ist natürlich auch eine riesen Drehbuchleistung, eine Autorenleistung. Ich hab da überlegt, ob ich mir das zutrauen würde. Ich schreibe ja wirklich viel Zeug, auch für andere Leute. Mhm. Aber ich glaube, einen so vertrackten, hochintelligenten Plot oder so ein Ablaufding für so einen Überfall, für einen Heist-Movie würde ich mir nicht zutrauen. Das ist, glaube ich, auch wirklich fast ein bisschen eine mathematische, logistische Aufgabe.
Unfassbar viel recherchiert, finde ich.
Also ich gerade so Logistik. Ich bin vorgestern Autobahn gefahren, da bin ich an einem Auto vorbeigefahren. Da stand, war von einer Logistikfirma, die hieß Zufall. Das fand ich total kurz. Zufall Logistik, muss ich kurz erzählen, das fand ich saulustig. Zufall Logistik, fand ich irgendwie. Entschuldige, gehört jetzt nicht hierher eigentlich, aber es fiel mir gerade ein. Ja. Nee, das ist so diese Überraschungsmomente des Films sind ungeheuer gut.
Ja,
und
voll.
Wirklich überraschend. Was ich auch sehr, sehr mochte, relativ früh, wenn die bei dem Typ sitzen, dem das alte Casino gehört hat, Elliot Gould, der den spielt, dann reden die doch dann davon und sagen, ist es denn je probiert worden, überhaupt ein Casino zu erfahren? Er sagt dann, natürlich, es ist schon mehrmals probiert worden. Großartig. Ich erzähle euch jetzt mal die drei erfolgreichsten, in Anführungsstrichen, Überfälle auf Casinos in Las Vegas. Und dann schildert er so drei Sachen, wo die alle grandios gescheitert sind. Der erste ist schon irgendwie im Casino schon niedergeprügelt worden. Der zweite ist irgendwie schon noch vor der Tür, hat aber noch ein bisschen Luft geschnappt, sagt er irgendwie, ist aber vor der Tür noch niedergeknüppelt worden. Der dritte dann draußen irgendwie. Und das ist einfach so ein geiles Zusatzelement, weil das auf einmal nochmal so drei Kurzfilme sind irgendwie.
Ja, voll.
Dass die so amüsant sind. Also
dieser dritte, der dann draußen vom Caesar's Palace hingerichtet wird, durch drei Schüsse den Rücken werden und dabei läuft Take my brother away und dieses Geld fliegt durch die Luft und du bist so, boah, das ist wirklich eine grandiose Szene. Ja, die ist super. Und dadurch macht Steven Soderbergh den Film auch so spannend, weil er immer wieder so kleine Elemente einbaut und immer wieder kleine Geschichten zu den Figuren erzählt und alles irgendwie noch so ein bisschen mehr Tiefe bekommt. Und das ist ein so schönes Writing. Der Film hat so ein schönes Writing.
Ja. Was auch gut ist, also bei dem, es gibt doch diesen Blackout, den sie da erzeugen, in dem Boxkampf und sowas. Und in dem Moment, wo das Licht wieder angeht, was dann schon alles passiert ist, in diesen wenigen Sekunden, wie viele Leute sich da versucht haben, im Casino schon Geld
Taschen aus dem Vollzimmer.
Völlig das Chaos ausgebrochen irgendwie. Alle sind sich am Prügeln und Geld einstecken und stehen auf den Roulette-Tischen und sonst was. Und das halt einfach ein guter Gag noch so nebenbei, selbstredend erzählt.
Ja, total.
Ja.
Obwohl das eigentlich auch fast schon ernsten Anstrich hat, finde ich. Also weil das ja auch irgendwie so bitter ist, so dass so drei Sekunden das Licht aus und so keiner vertraut dem anderen und eigentlich wollen sich alle nur über den Tisch ziehen.
Ja,
und
das stimmt.
Aber ja, auch diese Szene, auch dieser ganze Boxkampf mit Klitschko
und, ist es ja. Lennox Lewis.
Genau, Lennox Lewis.
Ja.
Ach, das ist auch alles irgendwie, das ist schon krass inszeniert und wie das aufgezogen ist. Und auch diese EMP-Bombe, die dann gezündet wird halt und so. Ja. Und Don Cheadle, der daneben steht und sich irgendwie noch so den Schritt zu hält, weil er Angst hat, dass es irgendwas macht.
Ja.
Das ist eine saugute Szene. Ja. Das ist so eine saugute Szene.
Es gibt die Szene, wo Brad Pitt als Arzt irgendwie auf einmal auftaucht, gerufen wird, hat er so eine Perücke auf. Und so Perücken habe ich auch. Also, ich dachte mal, das könnte die Perücke, die er da aufhat, die ist so doof, die könnte wirklich so aus unserem älteren Fundus sein. Ich habe übrigens mal, um mich einmal mit Brad Pitt irgendwie in Verbindung zu bringen, ich war mal bei einer Fußballsendung bei Rhein-Main-TV, das ist ja so ein kleiner Sender hier in Frankfurt, eingeladen. Und da stand ich an der Rezeption Und dann komme ich da hin und die Frau, so eine Dame Mittelalter, sagt so, ach ja, ach so, ach ja, Sie sind's, wo wollen Sie? Ich sag zum Eintracht TV, sagt, ich melde Sie so an, ach, sehr schön, dass Sie mal sehen, in Natura, nimmt so das Telefon und sagt so, ja, der Herr, dann merkst du, ich weiß meinen Namen nicht mehr. Ich weiß vielleicht nur der eine von Basel, aber den Namen eigentlich nicht. Und sagt, ja, der Herr guckt mich so fragend an, der Herr, fragen, und sag ich, Brad Pitt. Und sagt, Brad Pitt ist da. Das Telefon. Das werde ich nie vergessen. Hat aufgelegt, knallroten Kopf bekommen.
Das kann ich nicht glauben.
Ja, sie war alt. Das war ihr dann so unangenehm. Hat doch gesagt, Brad Pitt ist da. Das war ihr so. Das war ihr natürlich.
Bisschen süß auch, aber auch gemein.
Ja, gemein von mir.
Gemein vom Vater.
Ja.
Sonst noch Lieblingsszenen in Ocean's 11, Herr Vater?
Ich gucke jetzt gerade mal, überlege gerade mal. Ja, ich weiß, was ich noch mochte. Ich mochte doch sehr, wenn der Typ sich den Plan auf die Hand geschrieben hat und immer so sich aufgrund von dem Plan irgendwie, den er aufgezeichnet hat,
durch diese
Dings bin, und dann hat er sich aber irgendwann über die verschwitzte Stirn gewischt und dann ist der Plan verschwunden. Das ist eine schöne Idee. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich sage, oh, das liebe ich in so Drehbüchern, wenn die in so Details doch sich so gute Dinge einfallen lassen.
Im Übrigen ein sehr schöner Fun-Fact über den Raum, in dem diese Szene stattfindet, weil da leuchtet ja der Boden so komisch in diesem Serverraum.
Ja.
Und eigentlich war das nicht so geplant, aber dann lag die Zeichnung dieses Serverraums, der wurde skizziert und der lag falsch rum auf dem Tisch von Steven Soderbergh. Und er hat auf den Plan geguckt und gesagt, mit dem Leuchten auf dem Boden finde ich es irgendwie cooler, weil das Blatt halt falsch rum war. Also die Lampen waren verkehrt. Und dann hat er gesagt, dann machen wir doch die Lampen einfach unten hin, ist doch cooler. Und dann,
das ist ja geil.
Einfach nur aufgrund einer falschen Zeichnung hat er sich dafür entschieden. Das finde ich einen sehr schönen kleinen Funfact. Generell Steven Soderbergh hat auch viele Szenen neu drehen lassen. Ne? Zum Beispiel die Szene, wenn Julia Roberts das erste Mal die Treppe runterkommt, da trägt sie ja das rote Kleid am Anfang als er das erste Mal gedreht hat, hat sie ein blaues Kleid angehabt und hat sich die Szene nochmal angeguckt und hat gesagt, nicht genug Glamour, morgen drehen wir das Ganze nochmal im roten Kleid. Also er hat schon sehr, sehr viel Wert auf Details
gelegt. Weil er ein Maler ist. Er ist ein Maler mit der Kamera. Du musst mal drauf achten, wie der Dinge arrangiert, wie der mit Farben arbeitet. Ich kenne das, also zum Beispiel Roland Willer, unser Regisseur, mit dem wir viel gedreht haben, den du auch kennst. Das war der erste, den ich kennengelernt habe, als wir damals 1990 haben wir auch Jahr gedreht und dann haben wir die einzelnen Szenen besprochen. Ich will mich jetzt hier nicht in diese Liga heben, aber das ist ein Regisseur, der mir auch oder uns dann damals was von Farbdreiecken erklärt hat und gesagt hat, wenn man arbeitet, vielleicht immer nur mit zwei oder drei Farben. Das haben wir zum Beispiel neulich, als wir hier der Tag, an dem die Erde stillstand, da gab es zum Beispiel eigentlich als Hauptfarbe gab es Blau und Orange, glaube ich. Also gibt immer wieder Regisseure in Absprache mit der Kamera, die gerne mit einer reduzierten Anzahl von Farben arbeiten und die das erzeugen. Das ist in dem Film jetzt nicht so, weil der nimmt natürlich auch die ganzen wunderbaren Locations mit, in denen sie drehen. Klar,
im Vegas Casino. Spuckt ja auch viel aus.
Aber es gibt diese Szene zum Beispiel wo sie sich den Chinesen angeguckt haben und sie kommen aus dem Zirkus Barnum raus. Und dann kommen Tauben hinten runter. Sie gehen so über den Parkplatz und dann landen Tauben hinter ihnen. Und auf einmal, das ist aber irgendwie arrangiert, wird wahrscheinlich einer irgendwie geschnipst haben, dann geht dieser ganze Schwarm Tauben wieder hoch, während sie da reden. Das ist, ich glaube nicht, also wenn das ein Zufall war, ist es ein Geschenk. Ich hatte das Gefühl, das ist arrangiert. Ich würde dem zutrauen, dass der irgendjemand hat, der das organisiert. Und es ist ein so irres Bild, auch von den Farben her. Und das ist echt wie so ein Gemälde. Also ich war da echt total geflasht.
Ja, ich finde es auch am Ende krass, dass er, ich meine, ich war ja schon mal in Vegas und Vegas ist ja wirklich wahnsinnig laut und groß und dass er trotzdem dann so mit dieser Schlussszene so ganz viel, so fast schon so Kevin allein zu Hause steht, alleine am Weihnachtsbaum in New York, alleine Atmosphäre aufbaut, wenn sie da in diesem Brunnen stehen und diesen Brunnen nochmal inszeniert mit der schönen Musik auch und sowas. Genau. Und das ist ja auch eigentlich eine ganz schöne Szene, die im Übrigen auch nicht so geplant war. Also Steven Soderbergh hat eigentlich eine andere Schlussszene und war dann überhaupt nicht damit zufrieden und ist dann nachdenken gegangen an diesen Brunnen, hat gedacht, was mache ich mal. Und während er stand, hat er sich gedacht, ich glaube, ich mache das Gleiche, was ich einfach hier gerade mache. Das mache ich als dann, das ist der Schluss. Und er hat sich selber sozusagen an seinen Schluss gestellt und hat dann dort festgestellt, dass es der Schluss ist und hat dann alle dahin gerufen, hat dann diese Szene nochmal gedreht.
Ja.
Also hat dann auch einfach seine Sachen oder seine Ideen verworfen, wenn er etwas Besseres hatte oder wenn er was Schöneres hatte.
Sehr gut. Und vor allem ist das eine Kunst, das in dem Moment auch zu erkennen. Also zu spontan, das in dem Moment einfach zu bemerken, nicht nur einfach wegzudriften, sondern auch dann wirklich das zu sehen, was gerade ihn inspiriert, wahrzunehmen.
Generell, dadurch, dass er schafft es in dem Film sehr präzise, dieses stilvolle Gangstertum einzufangen, so dieses gewiefte, gewitzte, so wir sind die so ein bisschen, wir sind so ein bisschen die Frechen, so und
das
wir machen
so ein bisschen das Robin Hood Prinzip.
Ja, ne? So ein bisschen das Robin Hood Prinzip. Man ist denen nie böse, dass sie das tun. Es ist alles wahnsinnig charmant. Es ist auch alles irgendwie so gut, dass man die ganze Zeit denkt, so boah, ja, hoffentlich schaffen sie es. Also es gibt keine Sekunde, wo man als Zuschauer vielleicht sich denkt, irgendwie sollen die das nicht schaffen, sondern man ist immer so, die sind so cool, die sind so super lustig und die sind so eine gute Truppe.
Man möchte
Truppe.
Ja auch, dass sie es
man
schaffen.
Will unbedingt, ihr seid einfach, ihr, genau, ihr seid Robin Hoods, so mäßig. Ja. Und das schaffen die mit so viel Stil, es wird ja auch kein einziges Mal wirklich geschossen, also bis jetzt genau. Auf die witzigen Szenen, wenn diese, also wo der Typ dann, take my breath away. Ja. Oder halt, wenn man mal die Maschinenpistolen hört in der vermeintlichen SWAT-Szene, aber ansonsten gibt's ja auch keine große Gewalt, so. Mhm. Es ist ja meistens immer alles sehr, sag ich mal, eher jugendkinderfreundlich erzählt und auch wenn sie dann diese immer diese dung, weißt du, so diese klassische Gangstermusik, so diese süße Gangstermusik einspielen, ja. Und dann wenn sie dann diesen Aufzug platt machen und sowas, das ist schon alles, der Film ist wahnsinnig cool, einfach.
Finde ich auch. Und was du alles jetzt gerade aufgezählt hast, so das wenig Gewalt, die Sympathie mit den ausübenden Gangstern oder mit denen, die den Raubüberfall planen oder auch dann letztendlich ausführen, das ist eigentlich so ein typisches Merkmal für diese sogenannten Heist-Movies.
Absolut.
Über die wir jetzt auch mal reden können, wenn du magst. Weil das ist eine der, ich würde nicht sagen, es ist die Mutter aller Heist-Filme, aber es ist schon irgendwie einer der... Es ist
schon die oberste Liga.
Oberste Liga. Der Heist-Filme. Aber Heist-Filme gibt es halt auch schon lange. Also es gibt schon lange Filme, wo wir Leuten bei der Ausführung eines Planes letztendlich zuschauen. Mhm. Und fast immer sind die Räuber, in Anführungsstrichen, die Sympathischen, weil sie meistens jemanden ausrauben, wo man das Gefühl bekommt, der hat es aber auch verdient. Mhm. Ja, also die Arschlöcher, die sollen es kriegen. Und deswegen gestatten wir denen auch das quasi das Verbrechen oder das Illegale, weil es stört uns dann nicht. Das ist ja auch in Ordnung. Also wir werden bestimmt irgendwann auch mal über die Faszination von Bösewichten, richtigen Bösewichten reden. Mhm. Aber das gilt für Heist-Filme eigentlich nicht. Das ist eine andere Abteilung. Und,
ganz andere Abteilung.
Und wenn du magst, können wir ja mal, wir haben ja gesagt, jeder guckt sich mal oder überlegt sich mal, was so die Lieblings-Heist-Filme sind. Wenn du magst, dann können wir mal ein bisschen, wie sagt man so schön, Autoquartett spielen mit unseren Heist-Filmen.
Sehr gern. Ich bringe nochmal den ein, oder nee, ich fange nicht mit dem an. Ich nehme den, ich habe mir drei Stück, oder jeder von uns hat ja drei Stück mitgebracht, ja. Die er mag. Was so ein bisschen für mich die Ocean-Reihe natürlich in Anführungsstrichen nur kopiert, aber was einen schönen Aspekt mit reinbringt, ist Die Unfassbaren, beziehungsweise Now You See Me, weil der auch mit so einer ganz großen Truppe an allen möglichen, genau. Jesse Eisenberg ist dabei, Woody Harrelson, ja. Ganz wichtig, später dann auch noch Daniel Radcliffe, genau. Und so. Also es ist eine ganz große Liga an so ganz vielen verschiedenen Figuren und die bringen ja noch diesen Zauberer-Aspekt mit rein.
Ja.
So bringen auch wieder diese, wir müssen einen großen Coup planen, aber wir machen das alles mit Zauberei. Das ist natürlich dann so, dann auch so Zauberei mit reinzubringen und Illusionen und
super.
Magie ist großartig.
Großartig. Also
der erste Teil ist wirklich super, der zweite ist ein bisschen schwächer als der erste, ist aber immer noch gut. Und den ersten mag ich sehr gern. Also
da können wir übrigens mal beim nächsten Mal drüber reden, wenn wir nämlich über Ocean 12 reden und dann über das Fortsetzungsprinzip von Filmen. Und da das greife ich da nochmal auf, was du jetzt gerade gesagt hast.
Ja. Aber den mag ich zum Beispiel sehr gern. Hast du den gesehen? Hast du Now You See Me?
Ich habe den ersten gesehen, den zweiten habe ich nicht gesehen.
Okay.
Ja, aber ich mochte den ersten auch. Also ich kannte auch ein paar, die sagen, ja, so ein bisschen zu übertrieben, aufgeblasen, manchmal an Haaren herbeigezogen, stört mich aber nicht. Ich mochte, dass die da einen Riesenfass aufgemacht haben. Und ich bin ja eh ein riesiger Woody Harrelson-Fan.
Ja.
Und habe mich in dem Film ausgesprochen gut aufgehoben gefühlt.
Ja, der krankt natürlich in ein paar Ecken, wo Ocean's 11 wesentlich stilvoller und sicherer ist. Deswegen ist der, glaube ich, auch nie so ein Klassiker geworden wie jetzt zum Beispiel der. Aber der ist trotzdem gut und der macht mir persönlich viel Spaß. Was ist denn bei dir in der Liste noch?
Also der erste Film, der mir eingefallen ist, der ist von 73.
Oh.
Aber den habe ich neulich mal wieder gesehen. Also ich habe mir die letzte halbe Stunde nochmal angeguckt. Ich bin jetzt nicht jemand, der dauernd Filme von früher machen. Das ist hier gerne. Aber das ist der Clou. Mit Robert Redford und Paul Newman.
Mhm.
Und das ist so, da geht es darum, dass Robert Redford spielt so einen Gangster, der mit einem anderen Typen zusammenarbeitet, also der so ein vertrauter Freund, die so kleine Kleinverbrecher sind, also überhaupt nichts Schlimmes irgendwie. Und dann wird aber der Kollege von so einem großen Gangsterboss umgebracht. Und dann will er sich an dem rächen. Und um es jetzt mal zu verkürzen, der weiß, dass der totale Wettleidenschaft hat, also Pferdewetten-Dings. Und dann bauen die ein Pferdewettbüro, und faken aber alles. Also mhm. die Stimmen vom, die durch den Lautsprecher kommen, das Pferd so und so ist so. Und die legen den am Ende des Tages grandios rein mit einer riesigen Inszenierung. Mhm. Der Typ, dieser Riesenboss, verliert sein ganzes Geld und die bauen am Ende das schnell, hauen die da ab irgendwie und haben da ein riesen Fake-Theater aufgeführt. Und das war in seiner Zeit ein unfassbar erfolgreicher Film, der wirklich auch ein bisschen so als eine der Mütter dieser Heist-Filme gilt. Also dieser großen, schlauen, ich leg jemanden rein und mach ihn ärmer Filme.
Mhm. Habe ich nicht gesehen.
Nee, aber das, ich
klingt aber cool.
Ich gehöre jetzt auch bestimmt, weißt du auch bestimmt nicht zu den Vätern, die jetzt da und sagen,
das musst du aber noch gucken, Junge, den musst du, aber den hast, was, du hast nicht Heinz Erd gesehen und die Feuerzangenbowle, was,
das, ich finde nicht, dass man muss, aber der Clou ist wirklich, also erstmal liebe ich Robert Redford bis heute, also das ist einer der Schauspieler, die ich auch, die mich immer irgendwie begleitet haben, finde ich. Immer auch immer geiles Zeug gemacht, überwiegend. Und das ist wirklich ein guter Film. Gerade mit Paul Newman zusammen, auch ein geiles Gespann damals. Mhm. Im Prinzip, sagen wir mal, was heute George Clooney und Brad Pitt sind, oder jetzt
waren die
bei denen waren die damals schon 73.
Cool.
So, der nächste von dir?
Ich habe ihn vorhin schon mal genannt, Logan Lucky. Auch ein Film von Steven Soderbergh, der vor ein paar Jahren erst ins Kino kam und der so ein bisschen untergegangen ist. Völlig zu Unrecht. Also der mit Abstand einer der besten Heist-Movies ist, den ich je gesehen habe. Da geht es darum, dass sie so eine Rennstrecke ausräumen. Also es sind alles so Jungs. Einer davon ist Adam Driver. Adam Driver spielt auch einen meiner absoluten Lieblingsbösewichte, nämlich Kylo Ren in den neueren Star-Wars-Filmen. Oder er spielt auch zum Beispiel in Marriage Story mit. Und generell ist Adam Driver, glaube ich, die letzten Jahre einer der wichtigsten Schauspieler für Hollywood geworden. Also wirklich ein großartiger Schauspieler, der dort so einen sehr im englischen Original, habe ich den damals in der Pressevorführung gesehen und er spielt das mit so einem ganz großen, also sehr quengeliger, mhm. sehr texanischer Akzent. Hat einen Bruder, der wird gespielt von Channing Tatum. Wir sehen noch Katie Holmes. Die spielt noch mit. Ein unfassbar guter Daniel Craig spielt mit. Also ja, genau. Daniel Craig spielt so unfassbar gut.
Er hat doch so die Haare gefärbt.
Genau, der hat so blond gefärbt genau. und ist so ein richtig abgefuckter Gangster, den sie dann aus dem, allein der sitzt halt im Knast, aber den brauchen sie halt, um halt diesen Coca-Cola 500, heißt dieser Cup, den sie da leerräumen wollen, da gibt's halt einen Tresor und da wird da das ganze Bargeld einfach nur reingeschossen, so, ja. Mhm. Es ist sehr ähnlich. So, es ist eigentlich Ocean's 11, aber halt in so einer ländlichen Hillbilly-Atmosphäre. Also es gibt halt nicht den Glamour von Las Vegas, sondern es ist alles eher sehr, ne, es ist alles eher so, die Hillbillies schlagen zu und so und räumen die anderen Hillbillies auf so einer Rennstrecke aus. Und das ist so geil, den zuzugucken. Und allein, wie sie Daniel Craig aus dem Gefängnis kriegen müssen, und aber auch, es darf auch nicht auffallen, dass er aus dem Gefängnis ausbricht. Also wird allein der läuft ja schon mal der Clou, dass sie den erstmal, dass sie den Leuten vorgaukeln müssen, dass der noch im Knast ist. Und wie sie das alles inszeniert. Und dann diese Sache auf der Rennstrecke. Es ist einfach nur, man guckt den an und ist die ganze Zeit, und das schafft es Steven Soderbergh genauso wie das, was ich auch in Ocean so mag. Er schafft es halt die ganze Zeit, auch dich als Zuschauer, immer, dass du denkst, okay, jetzt habe ich es verstanden. Und dann ist es doch wieder anders. Und es geht doch nochmal, es gibt nochmal eine Kurve und sowas. Und das ist ein grandioser Film. Der macht unfassbar viel Spaß. Man guckt ganz, ganz vielen coolen Schauspielern dabei zu, wie sie coole Sachen machen. Und das ist eine absolute unterschätzte Perle. Den kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen.
Gut zu wissen. Welcher Film mir eingefallen ist, aber jetzt erst später nochmal bewusst geworden ist, dass das eigentlich auch ein sogenannter Heist-Movie ist. Das ist Ein Fisch namens Wanda.
Ja.
Das ist ein Heist-Movie, weil es da eigentlich auch um einen Raub geht, um einen Ausgeklügelten und so. Aber dieser Film ist jetzt ohne Scheiß, als ich damals im Kino drin war, als ich rausgegangen bin, habe ich über alles Mögliche nachgedacht nach dem Film oder war begeistert von ganz vielen Dingen. Aber der Coup selbst geht fast unter in dem Film, weil die Protagonisten diesen Film einfach, die spielen den Inhalt beiseite. John Cleese, Kevin Kline und vor allem Jamie Lee Curtis sind auch der Restcast ist super, aber die drei sind so überragend. Und ich weiß noch, sehe noch heute vor mir, wie ich im Kino saß in Frankfurt in so einem Schrägen, wo so wirklich was so schräg ging fürs Publikum ganz, und ich saß so mittendrin. Es war knaller ausverkauft und es war eine Stimmung wie in einer guten Comedy-Vorstellung. Wir haben nur gelacht und geschrien. Es war eine Stimmung in dem Kino. Es war so eine Spätvorstellung und wir sind da raus. Die Leute haben sich die Tränen weggewischt. Dieser Film hat so viel komische Elemente, dass der Heist-Aspekt fast nebensächlich ist. Obwohl man, aber trotzdem, deswegen habe ich noch jetzt auch erwähnt, weil ich es interessant finde, dass das in einem Film auch mal in die Richtung gehen kann. Dass ein Film eigentlich, den Anspruch hat, ein Heist-Movie zu sein, aber wir gehen am Ende alle raus. Und wenn du mal heute Leute fragst, wenn sie sich daran erinnern, dann werden sie sich daran erinnern, dass Jamie Lee Curtis immer ausgeflippt ist, wenn Kevin Kline meinetwegen russischen Dialekt gesprochen hat oder französischen oder was weiß ich irgendwie, dass es sie immer total erregt hat. Und,
ja, ja, genau.
Und John Cleese irgendwie, der dann irgendwann nackt irgendwo in einem Haus steht, wo die Familie kommt, der das Haus eigentlich gehört und so. Also das ist so viel lustiges Szenen und der Film ist wirklich grandios.
Den mag ich auch sehr gern.
Und ist ein Heist-Movie, aber wirklich einer der ganz speziellen Sorte.
Absolut. Ja, verbindet man nicht so wirklich mit Heist im ersten Moment. Das wäre so auf den zweiten, dritten Blick. Das ist bei dem nächsten Film auch so ein bisschen so. Der hat das Heist-Ding auch als Überschrift, aber da geht es auch ganz viel um die Figuren. Und zwar Baby Driver von Edgar Wright, der aus 2017.
Genau.
Das ist noch einer der letzten Filme mit Kevin Spacey. Man muss auch immer sagen, rein vom schauspielerischen Aspekt hat er natürlich immer leider einen guten Job gemacht,
absolut,
auch da wieder. Und der Edgar Wright ist eh für mich ein Regisseur, der macht ja auch diese ganzen, also der hat ja hier Shaun of the Dead gemacht und diese ganzen, diese Cornetto-Trilogie, wie man sie nennt, und auch ganz viele andere Sachen. Und Edgar Wright zuzugucken, wie er Filme inszeniert, ist einfach immer ein Geschenk. Und dieser Film, dieses ganze Spiel aus Schnitt, Musik, Inszenierung, es ist einfach ein Traum. Es macht so viel Spaß. Er hat auch Scott Pilgrim gemacht, einen meiner absoluten Lieblingsfilme. Scott Pilgrim vs. The World ist einer der großartigsten Filme, die hier gemacht wurden. Edgar Wright ist einfach wahnsinnig gut in dem, was er tut. Und dieser Junge, diese Baby-Szene, wenn er da am Anfang tanzt, die Geschichte über diesen bisschen, der so ein bisschen schon fast am Autismus kratzt und immer so mit alten iPods irgendwie die Musik hört, die seine Eltern ihm gegeben haben.
Und ich habe den gesehen, der ist großartig.
Und der dann da so seine Schuld abstottert, weil er mal jemanden über den Tisch ziehen wollte, nämlich Kevin Spacey. Nicht alle Figuren in dem Film sind sympathisch, überhaupt nicht. Die meisten sind sogar unsympathisch.
Er arbeitet eigentlich für Arschlöcher.
Er arbeitet für Arschlöcher und mit ganz vielen Arschlöchern. Also auch zum Beispiel, wie heißt er denn? Jamie Foxx.
Ja, Jamie Foxx.
Auch Jamie Foxx spielt damit und der macht das so gut. Und das ist so teilweise so bitterböse. Und das ist so ein nervenaufreibender, guter Film, der vielleicht die letzten 20 Minuten nicht mehr ganz so stark ist wie den restlichen Film, aber der ist wirklich wahnsinnig gut. Und der ist nochmal, weil er dadurch, dass Edgar Wright immer es schafft, durch Schnitt und durch Musik Filme nochmal anders wirken zu lassen, hat er einen ganz anderen Speed, ein ganz anderes Tempo. Das, der heißt auch nicht in erster, der ist nicht so groß, der heißt, und der heißt es auch wesentlich unspektakulärer, aber Baby Driver ist trotzdem irgendwie in sich ein klassischer Heist-Film mit einem ganz, ganz modernen, sauguten Anstrich.
Ja, und ich finde das auch geil, finde das gut, wenn wir hier gerade mal auch mal die verschiedenen Möglichkeiten von einem Heist-Movie besprechen und nicht eben jetzt irgendwie, dass wir nur die genialen Schachzüge, die genialen Raubüberfälle beschreiben. Deswegen habe ich auch überlegt, wenn ich jetzt noch einen nennen darf, ich hatte erst Italian Job mit Mark Wahlberg. Das ist ja auch ein Remake, da habe ich übrigens beide gesehen. Auch das Original habe ich gesehen.
Den
Mini-Coopern halt, die dann das Gold transportieren. So. Aber den nehme ich gar nicht, sondern ich habe mich für einen anderen entschieden, weil der auch nochmal einen Aspekt hat, was die Hauptfigur oder was die wichtigste Figur des Films angeht. Und das ist Lady Killers. Lady Killers ist auch im Original, ein Original gab es dann ein Remake mit Tom Hanks.
Genau.
Und die Geschichte ist ja, dass sich ein paar Jungs bei einer älteren Dame einmieten. Also er mietet sich da an und macht dann immer mit irgendwelchen Kollegen, treffen sich angeblich zum Kammermusikproben im Keller. Mhm. Und eigentlich bohren sie aber in den Keller ein Loch in die Bank nach nebenan, weil sie die ausrauben wollen. Und dann läuft auch immer nur Kammermusik vom Band und die alte Dame denkt immer, ach, die netten Herren proben da unten.
Mhm.
Und warum ich das erwähne, diesen Film, ist, dass tatsächlich die wichtigste Figur und die sympathischste Figur in dem Film jemand ist, der weder raubt noch ausgeraubt wird, sondern der einfach nur eigentlich das Mittel zum Zweck als benutzt wird. Das ist die ältere Dame, die auch so ein bisschen senil ist und die dann auch zum Polizei geht und man der erklärt, und die will dann erklären, dass sie das rausgefunden hat, mittlerweile gegen Ende, die auch für völlig unglaubwürdig hält, weil man denkt, die hat sie nicht mehr alle und so. Und das ist ganz interessant, dass dieser Film die sympathischste Figur ist in dem Fall bei einem Heist-Movie, weder die Gang, die das macht, noch die Leute, die beklaut werden, sondern diese alte Dame. Das fand ich irgendwie einen ganz schönen Aspekt, weil es auch nochmal ein ganz anderer Ansatz ist.
Mhm. Ja, ist auch schön. Den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen.
Ich auch nicht, aber den habe ich Lust irgendwie mal, jetzt wo ich gerade drüber geredet habe, mal wieder zu gucken.
Das Schöne an diesen Heist-Movies ist einfach, die machen halt so viel Spaß, ne?
Ja.
Also du kannst die halt einfach so schön wegsnacken. So, die sind irgendwie, machen die meistens eine gute Laune. Es gibt natürlich auch sowas wie Heat, was dann natürlich ein bisschen düsterer ist oder sowas. Mhm. Aber ich glaube, wir haben uns heute ein bisschen mehr auf diese Feel-Good-Komödien oder Komödien-Heist-Movies konzentriert und da gibt es viel zu entdecken.
Wobei ich noch einen kleinen Ausflug mache, weil interessanterweise in meiner Generation gilt als die Mutter aller Heist-Filme eigentlich der Film Riffifi. Also das ist heute noch so, wenn Rififi, das ist ein französischer Film gewesen von 1955 und wenn jetzt, sag mal, vor 20 Jahren jemand auf eine wahnsinnig geschickte Art und Weise eine Bank ausgeraubt hat, dann stand in den Zeitungen immer noch in Rififi-Manier. Mhm. Das ist interessant, weil dieser Film ist wirklich mittlerweile irgendwie 70 Jahre alt. Nicht ganz, also ich habe den noch nie gesehen. Mhm. Ich kenne jemanden, der den kennt und der hat mir erzählt, es gibt in Rififi eine 32-minütige Szene, wo der Diamantenraub stattfindet und es 32 Minuten lang, kein Quatsch, wird weder gesprochen noch läuft Musik. 32 Minuten lang siehst du diesen Diamantenraub in einer epischen, brutalen Länge, Ausführlichkeit, ohne Sprache und ohne Musik.
Finde ich irre.
Irre. Irres Stilmittel. Und vor allem für 1955.
Wahnsinnig mutig.
Gell?
Wahnsinnig mutig.
Von daher finde ich, dass das ganz gut ist, dass wir den nochmal erwähnt haben.
Sehr schön.
Jetzt natürlich die interessante Frage, wenn wir schon über Gaunereien reden. Warst du schon mal in einer heist-ähnlichen Situation? Oder... Also hast du, sagen wir mal, irgendwie was Illegales gemacht, was man noch so sympathisch findet, dass man es hier erzählen kann, oder?
Also es ist eigentlich nicht wirklich. Also ich habe ja mal in der Tankstelle gearbeitet lange Zeit, ne? Und irgendwann ist ein Mensch reingekommen, der wahnsinnig arrogant war, der draußen ein großes, großes, teures Auto hatte und der unfassbar. Und dazu gibt es noch einen schönen Zusatzaspekt, aber den erwähne ich nun nicht. Der unfassbar wie Bargeld in der Tasche hatte. Und ich sehe, und er kam öfter mal vorbei und war relativ immer von oben herab und immer so sein Geld immer so hingeworfen und dachte so, ja, und ich sehe, dass ihm 100-Euro-Schein aus der Tasche auf den Boden gleitet. Und für einen Jungen mit 20 Jahren damals, der sein Abi gemacht hat, sind 100 Euro unfassbar viel Geld, dass man wahnsinnig, also mindestens 2 Videospiele. Und dann habe ich das gesehen und habe mir gedacht, so normalerweise würde ich sagen, yo, aber bei dir nicht. Und dann habe ich gedacht, wie kann ich die Situation umgehen, dass er das nicht checkt? So. Und dann habe ich über die Theke gegriffen, weil da stand so eine Ablage mit so Schokoriegeln. Mhm. Also so eine frisch aufgemachte Box, irgendein Sonderprodukt von Snickers oder sowas. Oder von irgendeinem anderen Schokoriegel. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, was mache ich jetzt? Und habe dann einfach dieses Ding, habe so getan, als würde ich danach greifen, wäre dumm, aber es war inszeniert, dass das runterfällt und auf den Schein fällt, dass der Schein verdeckt ist.
Boah.
Und das hat er dann gesagt, sie sind ja, aber was machen sie denn hier? Sind sie denn dumm? Und bla bla bla. Und ich so, nee, es tut mir leid, ich mach das dann später wieder weg. Und so, lassen Sie es einfach liegen. Erst dann raus.
Das heißt, du hast den Schein auch getroffen.
Ich habe den Schein getroffen, habe dann die Schokoriegel alle wieder in die Box und habe den 100-Euro-Schein eingesteckt. Und dann hatte ich kein schlechtes Gewissen, weil er immer so unsympathisch war, weil er immer so frech war und weil er immer so von oben herab so dieses, ja, hier und Tankstelle und kein Hallo und kein Tschüss und sowas. Man gibt ja so Leute, die strahlen das aus, dann ist man auch so, weißt du was, wenn ich die 100 Euro klaue, scheiße. Und 2 Jahre später lerne ich meine nächste Freundin kennen und es war ihr Vater.
Okay, aber das sagen wir mal, weiß der das denn heute oder erfährt er das jetzt gerade?
Nee, das erfährt er dann. Das
ist jetzt gerade, richtig. Okay, gut, alles klar.
Der war dann im Privaten nicht ganz so schlimm, aber es war damals schon so ein bisschen, wo ich mir dachte so, yo, kein schlechtes Gewissen.
Aber du hast ihm doch dann später diesen teuren Whisky geschenkt.
Ja, klar.
Geschenkt. Ich hab wirklich nichts zu bieten. Also deine Mama hat mich mal in einem Supermarkt irgendwie so angestachelt, einen Deo-Roller einzustecken, weil sie gesagt hat, du traust dich ja nicht. Und ich habe gesagt, ich klau nicht. Ist überhaupt nicht in mir drin. Da sagt sie, ja, weil du zu feige bist. Und dann
meine Mutter, ja, das muss lange her sein. Das
ist lange her. Und dann kam sie immer wieder, sagt sie, na, traust dich nicht, mal einfach hier so von Back mal so ein Dings und sowas. Und irgendwann gesagt, weißt du was, leck mich am Arsch. Hab das Ding irgendwie in meinen Parker gleiten lassen, in meine Dings, wir kommen raus aus der Kasse, steht so ein Schrank, da kommen Sie bitte mal mit. Und dann stand ich da in so einem Raum und dann musste ich mich wirklich mit den Händen an die Wand stellen und der hat mich dann so abgeklopft und wenigstens deine Mutter, meine Ex-Frau, lag lachend auf dem Boden in diesem Raum und hat sich beömmelt und kaputt gelacht darüber, dass ich jetzt mit diesem scheiß Deo-Stift erwischt worden, 50 Euro der D-Mark, Strafe zahlen musste und irgendwie ein Jahr Hausverbot hatte im Laden. Und es war mir nur so peinlich. Aber das Unvergessen ist vor allem, wie deine Mutter sich kaputt gelacht hat, als der mich erwischt hat. Ich stehe da, ich bin kreidebleich, ich habe mir mal in die Hose geschissen, weil so ein Riesenbär sagt, kommen Sie bitte mal mit. Und ich war ja sofort, war ja klar, ich war ja schuldig und das war. Aber was ich noch erzählen muss, eine Story muss ich noch erzählen, was so eine sag mal, aktive Bandentätigkeit angeht. Wir haben mal, Kumpel und ich haben vor vielen, vielen Jahren aus der Langeweile raus einen sehr perfiden Plan geschmiedet und sind dann mit zwei Autos, das ist eine wahre Geschichte, in den Vogelsbergkreis gefahren, an einem sonnigen Sonntag mit, wir hatten einer hatte ein Cabriolet und der andere hatte irgendwie einen normalen Opel oder so. Und dann sind wir die Landstraßen, haben wir abgegrast und haben geguckt, wo Radfahrer fahren. Und wenn ein Radfahrer kam, ist der erste mit dem Opel so vorbei und hat dann sich so, ist dann langsamer gefahren, so dass er so 2 Meter vor dem Radfahrer war. Mhm. Und dann kamen wir mit dem Cabriolet auf die Höhe von dem Radfahrer und dann hat der aus dem Opel raus, hat immer einer dem Radfahrer so gewunken. Und dem, wo der Radfahrer abgelenkt war, hat nach vorne geguckt und hat den zurückgewunken, haben wir dem aus dem Cabriolet mit einem Löffel so Schlagsahne auf den Arsch geschnippt. Oder Quark, ich weiß nicht mehr.
Warum? Warum denn?
Das war nicht.
Was?
Wir hatten einfach so riesige Becher mit so Schlagsahne im Auto und haben einfach wildfremden Radfahrern Schlagsahne auf den Arsch geschnickt. Ja.
Okay,
das war das Schlimmste, was ich in dem Bereich gemacht habe.
Das ist ja einfach nur Quatsch.
Ja, stimmt.
Das ist ja fantastisch.
Ja, so.
Schön. Ja, das ist die Familie Nachts heißt.
Ja,
das ist
ja auch genau. Also ansonsten, für richtig dolle so im Krimi, sagen wir, im illegalen Bereich habe ich nicht viel zu bieten.
Ich auch nicht.
War kein großer Klauer. Und wie gesagt, bis auf einmal deine Mutter mich da. Okay, dann können wir eigentlich, sag mal, ich glaube, von der Zeit her würde ich sagen, können wir sehr, sehr gut zum Quiz kommen.
Kommen wir mal zum Quiz.
Ja, genau. Und,
können wir das bitte mit Musik einleiten?
Was fragst du mich denn überhaupt? Da hört man das doch schon. Sie haben sich ja Fanclubs gebildet nach
dem
ersten.
Das stimmt.
Ja, das Filmquiz mit Max und Henny. Das ist so geil.
Das ist Wahnsinn.
Ja, okay.
Also
ich bin der Verlierer vom letzten Mal.
Als ich gefragt habe, habt ihr eigentlich da jetzt eine Band stehen neuerdings? War mein Vater alleine dran.
Ja, genau.
Ja,
also, ist ja irre.
Ist ja irre.
Und das machen wir. Wir machen den für ja und den nein.
Okay.
Also richtige Antwort. Falsche Antwort. Gut. Mhm. Also, pass auf. Mit welchen bekannten Hollywood-Freunden verzockte Matt Damon in der Vergangenheit Millionen in geheimen Pokerrunden? Nenne 2 von 3 für einen Punkt. Sind wirklich alles große Namen.
Okay, also einer müsste wahrscheinlich Ben Affleck sein. War das ein Ja?
Ja.
Okay. Hast du einen Tipp noch?
Ich denke nicht dran. Ja, die Pokernächte wurden von einer Frau namens Molly Bloom veranstaltet und im Buch Molly's Game enthüllt.
Boah, Ben Affleck, und wer war denn noch immer in dieser ganzen Crew dabei? Wie viel hast du da stehen, wie viele Namen?
3. Und 2 musst du wissen, einen hast du schon.
Okay, ich sag trotzdem auch Brad Pitt.
Nee, die anderen beiden waren Leo DiCaprio und Tobey Maguire.
Wire,
meine ich ja.
Tobey Maguire ist jemand anderes, der Geierzüchter
aus der Wetterau. Genau. Der auch den Adela reinträgt bei der Eintracht. So,
sehr gut.
Okay, jetzt du.
Okay, wir haben ja vorhin über die Perücke geredet,
die
Brad Pitt trägt. Wessen Perücke war das eigentlich? Die ist nämlich in einem anderen Film schon mal aufgetaucht.
Von einem anderen Schauspieler?
Von einem anderen, du kannst den Film nennen oder den Schauspieler nennen. Aber es ist auf jeden Fall aus einem anderen Film. Auch ein Comedy-Film, der in dieser Zeit sehr groß war. Und der Schauspieler, wenn ich dir noch einen Tipp geben darf, wäre eigentlich auch in Ocean's 11 dabei gewesen. Es ist nicht Bruce Willis, aber es gab ja mehrere. Und er wäre auch einer davon gewesen. Sein Name ist heute noch nicht gefallen. Jemand, den wir sehr schätzen.
Tom Hanks?
Nein. Einen komm, hast du noch?
Einen habe ich noch. Ich komme, ich habe überhaupt keine Vorstellung, wer das sein könnte.
Dumme Perücken, Komödien.
Jim Carrey?
Nee. Mike Myers und die Perücke ist aus Austin Powers.
Okay, geil.
Keiner hat einen Punkt. Bitte ein Nein. Doch nicht weiß, was du die Tasten.
Danke. Ich musste kurz überlegen.
Ja, ja.
So, Achtung. Also, was ist denn eigentlich, wenn es unentschieden ausgeht?
Dann
lassen wir es. Ja, dann fällt es aus.
Ja, fällt es aus.
Gut, also, von wem sollte Matt Damons Figur Linus, eigentlich zuerst gespielt werden? Tipp. Der Schauspieler spielte 2003 in einem anderen Heist-Movie-Remake mit.
Leo? Leo DiCaprio?
Nein.
Okay. Habe ich noch einen?
Ja.
Der Tipp war jetzt nur, dass er in einem anderen Heist-Movie mitgespielt hat. Mehr Tipps gibt's auch nicht. Was gab es denn 2000?
Ich kann dir noch erwähnen, dass wir den heute auch diesen Heist-Movies schon mal kurz erwähnt haben, aber wir haben ja über eine ganze Reihe gespielt. Aha. Ich glaube aber, dass wir in dem Zusammenhang, als wir darüber gesprochen haben, den Namen nicht genannt haben. Mhm. Glaube ich zumindest.
2003, ein Heist-Movie von 2003. Now You See Me war nicht 2003. Hudson Hawk war früher. Was haben wir denn noch alles besprochen? Ach, keine Ahnung. Gib mir, sag's einfach, ich weiß es nicht.
Mark Wahlberg.
Ah, okay, Italian Job. Und Mark Wahlberg ist auch heute schon genannt worden.
Genau. Ach. Und er drehte ein anderes Remake, nämlich?
The Italian Job.
Und Planet der Affen 2000.
Oh Gott, der schreckliche Tim Burton Planet der Affen. Ja. Leider sehr schlecht.
Ja.
Gut, dann hat bis jetzt keiner einen Punkt. An welchem Wes Anderson-Film verlor Ocean's 11 gleich 3 geplante Darsteller?
Ich habe nicht die leiseste Ahnung, weil ich nicht mal überhaupt nicht weiß, was welche Filme der gemacht hat.
Aber du kennst Wes Anderson.
Ja, aber
Wes Anderson hat diese sehr schönen, die symmetrisch richtigen Filme gemacht, die immer aussehen, als würde man ein Bilderbuch aufklappen. Tiefseetaucher zum Beispiel.
Okay.
Ja.
Tiefseetaucher?
Der war später.
Nee, das ist sag's mir.
The Royal Tenenbaums.
Okay, alles klar. Kenne ich den Film, aber wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Okay.
Die beiden Dingsy waren dabei, also Luke und Owen Wilson und Danny Glover.
Ah. Okay. Eine Frage habe ich jetzt rausgefunden heute schon, die hättest du gewusst. Die kriegst du nicht, weil da hättest du jetzt den Punkt geholt. Mhm. Deswegen habe ich noch eine Backup-Frage für dich. Bei welchem bekannten Film arbeiteten Regisseur Soderbergh und Don Cheadle vor Ocean's 11 erfolgreich zusammen?
Gibt es da ein Ja zu? Oder hast du einen Tipp noch?
Vor Ocean's 11 zusammen, das war 2001, war Ocean's 11, also wird es irgendwie, ist ja Soderbergh ist jetzt so keine 100. Es war relativ dicht davor.
Okay, aber boah. Don Cheadle-Filme aus der Zeit. Schwierig. Komme ich nicht drauf.
Es gibt ja noch einen Tipp. Der Film erschien ein Jahr vor Ocean's 11 und Soderbergh gewann einen Oscar für den Film.
Oh Gott.
Ist der einzige Oscar, den er bekommen hat, für Traffic.
Das hätte ich nicht gewusst.
Ich auch nicht.
Traffic liegt so weit hinten in meinem Kopf.
Ja.
Ah, krass, dass der auch wie Soderbergh, wie viel der auch kann, einfach. Okay. Dann bin ich dran mit der letzten Frage. Wenn du die weißt, dann
habe ich gewonnen und wenn nicht,
dann müssen wir haben ja noch Stichfragen, aber ich glaube, beide, hier wüsstest du auch die Antwort bei der Stichfrage, da müssen wir uns was überlegen, wir müssen das ausknobeln. Bei welchem bekannten Film arbeiteten Regisseur Soderbergh und Julia Roberts vor Ocean's 11 schon einmal zusammen? Julia Roberts gewann Oscar dafür und er erschien vor Ocean's 11.
Erin Brockovich?
Richtig.
Boah.
Boah, letzte Frage. Letzte,
auf der kurze vor.
Auch wenn man Erin Brockovich sagt.
Weißt du was? Ich möchte mal an der Stelle was sagen. Ich weiß, dass ich englische Namen öfters falsch ausspreche. Mein Englisch ist nicht so gut wie das von meinem Sohn. Aber das ist auch mir ganz egal.
Aber ich habe dafür mehr Herz.
Ich bin dafür netter. Genau.
Das sind alles Sinn. Fakten.
Ja, das war ein ausgesprochen schönes Gespräch.
Ja.
Über einen Film, den wir. Und ein Genre, das wir beide ziemlich cool finden, glaube ich.
Ja.
Und ich hoffe, dass die Leute das auch mochten. Ja, dann
dann muss ich das nächste Mal den Film zusammenfassen.
Genau.
Und wir reden das nächste Mal über
Ocean's
12.
Richtig.
Wir reden auch in der Woche da drauf über Ocean's 13, weil bei dem besten Film aller Zeiten jetzt gerade die Ocean's-Wochen sind.
Genau.
Und das ist eine gute Sache und ich freue mich auf nächste Woche. Dann reden wir auch über Fortsetzungen. Wir bringen das Thema Fortsetzungen mit. Und gucken mal, was waren eigentlich gute Fortsetzungen, was waren schlechte Fortsetzungen und leuchten das ganze Thema mal aus
ganz
und sagen,
genau,
was uns berührt hat, was nicht und so weiter und so fort. Cool, das war ein sehr, sehr schöner Talk.
Ich bedanke mich bei dir.
Danke, Papa.
Gerne.
Sohn. Und
danke, Sohn.
Dann hören wir uns alle nächste Woche wieder. Habt eine gute Woche. Bis bald.
Bis bald. Macht's gut.
Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm-Podcast mit Max und Henny Nachtsheim. Redaktion: Edir Ben-Mama, Anita Richtmann und Robin Schaumann. Schnitt und Sound: Erik Gierig. Produziert von Edir Ben-Mama und Tristan Lehmann. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich ist ein FIO Exclusive von Kaleidosphere. FIO.